You're here because you know something. What you know you can't explain, but you feel it.
I could see your lips move.
And the truth shall set you free!
Herzlich willkommen zur zweiten Folge der zweiten Staffel von Cap vs. App. Wir besprechen heute Roma von Alfonso Cuarón.
Einen schönen guten Tag.
So. Ich höre schon.
Ein Korken wurde gezogen.
Ja, fang du mal an jetzt.
Ich trinke heute den Rest vom Klaus Preisingers Zweigelt, Kieselstein. Ein wunderbarer Naturwein oder naturiger Wein aus Österreich. Mhm. Und die mag ich sehr gerne. Eines meiner Lieblingsweingüter sogar. Eine herrliche johannisbeerende Farbe.
Okay.
Apropos Farbe, kommen wir gleich zu. Bei dir?
Ja, ich trinke Kaffee, schwarz diesmal.
Oh, schwarz.
Vielleicht kriege ich die Kurve diesmal hin. Das bietet sich, das ist wie das offene Tor, weißt du? Ich laufe darauf zu. Der Film ist auch in Schwarz-Weiß, den wir heute besprechen.
Falls das noch niemand gewusst hat. So.
Also falls ihr kein Netflix habt, die lassen das ja immer laufen jetzt bei Netflix. Davor mit Sound, das war richtig nervtötend, wenn man das aufgemacht hat.
Es kommt darauf an, wo du es guckst. Zum Beispiel auf meiner alten Smart-TV-App funktioniert das so nicht. Aber auf meiner Playstation, wenn ich das darüber gucke, da ist das auch mit Ton und mit Bild, wenn nach so 5 Sekunden oder so, wenn man nicht weggeht von dem Bild, ne?
Ja.
Und da hast recht, das ist schon, das nervt.
Der Film, den wir heute besprechen, der nervt nicht.
Nee, also ich fand gar nicht. Obwohl ich ja zuerst, ich glaube, ich habe schon so einen kleinen Ruf weg als der Netflix-Hater irgendwie. Und sobald ich irgendwo, ich habe auch Netflix, ich gucke auch Netflix, aber was ist von denen produziert oder was haben sie einfach nur eingekauft? Hm. Und tendenziell hier ist es auch wieder nicht anders gewesen. Weil das Ding wurde nicht mit Netflix-Geld produziert, sondern es wurde wieder an Netflix an den Höchstbietenden verkauft. Aha. Also wir denken immer, wenn irgendwo dieses Original Netflix drauf oder diese 7 Buchstaben in Rot auftauchen, dass das dann denen gehört. Nein, die Vertriebsrechte in vielen Punkten nur, aber haben mit der kreativen Umsetzung, mit der Konzeption meistens gar nichts zu tun gehabt. Und so ist es hier auch.
Also sie sind auch nicht die Geldgeber dann in dem Sinne?
Nein, die haben nur die Vertriebsrechte.
Okay.
Dauernd denkt man, Netflix macht die Inhalte. Nein, Netflix kauft Inhalte. Man muss immer schauen, was ist das für ein Deal gewesen.
Wenn Netflix das Geld gegeben hätte, dann wäre das Ding wahrscheinlich so gefilmt worden, dass es so aussieht, als wäre da ein Instagram-Filter drüber gelegt worden, damit alles düsterer wirkt. Aber hören wir auf rumzunörgeln und kommen zu den schöneren Sachen im Leben, zu denen eindeutig dieser Film auch gehört.
Ja, kurz an Plot.
Machst du?
Wir sind in Mexico City, in einem Stadtteil namens Roma und dort in einem gutbürgerlichen Haus, in dem das Haus, ne, Kindermädchen ist es, in dem das Kindermädchen Cleo sich um die Belange einer 6-köpfigen Familie kümmert und versucht nach diesen 24/7 Arbeitstagen, die sie dort hat, irgendwie noch ihr eigenes Leben auf die Kette zu kriegen. So. Ja. Bisschen ein hingeschlotzter Plot, aber ich glaube, es ist alles drin, worum es geht.
6-köpfige Familie und ein Hund, der ständig auf den Fußboden scheißt.
Der die ganze Einfahrt voll scheißt. Was hat der denn eine krasse Verdauung, Alter? Ist auch ein funny Moment und davon gibt's einige in diesem Film.
Ja, das ist aber kein brachialer Humor. Es ist ein sehr ruhiger und fast melancholischer Humor.
Ich würde auch sagen, ein Humor, der hin und wieder auch stutzig macht. Ich habe skurril geschrieben und es sind einfach so Punkte, denkt man sich, warum will diese Frau durch diese beiden Lastwagen durch? Das war so, man denkt auch länger darüber nach. Also ein nachdenklicherer Humor. Wie der ganze Film ein nachdenklicher ist.
Ja, als du skurril gesagt hast und diesen Ford Galaxy angesprochen hast.
Das Schlachtschiff, meinst du?
Ja, dieser Kreuzer. Habe ich auch an die Blaskapelle gedacht, die praktisch auch die, kann man, Buchenden des Films sind.
Der Einband in dem Sinne.
Genau. Ja. Besonders gut spielen sie nicht. Ich habe das in meinem Wohnzimmer geguckt.
Digga, die spielen scheiße. Die spielen total daneben. Das ist ja auch wieder das Witzige dahinter.
Ja, ich habe das in meinem Wohnzimmer geschaut, weil ich wollte mir das nicht am Laptop anschauen. Ich konnte das nicht. Leider Gottes konnte ich das nicht im Kino sehen, aber zumindest am Fernseher. Und mein Mitbewohner ist reingestürmt, so, was ist denn hier los, als diese Blaskapelle gespielt hat. Was einer dieser wirklich lauten Momente in diesem Film ist, die praktisch auch so die Pointen setzen inmitten dieser Ruhe, dieser elegaischen Stimmung, ja, die da sonst immer vorherrscht.
Ich habe das als Paukenschläge betitelt, die immer wieder reinkommen, so aus dem Nichts heraus. Auch bei Cleo. Erstmal ein grandioser Cast, weil aber auch es kaum Schauspieler sind. Also, ja, und wer uns vielleicht schon öfter gehört hat, bei Western haben wir das gesagt, oder bei Florida Project, das sind ja Sachen, die wir extrem toll finden.
Ja.
Das war mir auch wieder so nicht bewusst. Und dann kriegt man raus, das sind halt eigentlich in dem Sinne wieder Laiendarsteller, ohne eine richtige Ausbildung. Und dann guckt man sich diese Cleo an, Yalitza Aparicio, und denkt sich, wow, eine gigantisch große Schauspielleistung. Die vor allem, um wieder auf die Paukenschläge zu kommen, in zwei Momenten am allerstärksten ist, in einer Kreißsaal-Szene und am Meer. Da sieht man, was für eine, in dem Sinne, wellenbrechende Performance diese Schauspielerin hinlegt einfach.
Ich würde auch diese Sequenz im Laden anhängen, während da praktisch die Demonstranten auf der Straße während des Los Halcosonas abgeschlachtet werden, ist sie in einem Secondhand-Laden und will eine Krippe kaufen. Und es registrieren einfach so viele Emotionen auf ihrem Gesicht. Da ist Horror, da ist die Wiedererkennung ihres Freundes, der sie praktisch sitzen gelassen hat mit dem Kind. Da spielt so viel mit und das ist so eine aufgeladene Szene und das sind für mich zum einen ihr Gesicht gewesen, aber zum anderen auch ihre Hände gewesen, die dann so viel mitteilen an den Zuschauer und so viel Emotion vermitteln, ohne dass da mit viel Pathos gespielt wird, weil diese Frau, sie ist ein Zentrum der Ruhe eigentlich für die meiste Zeit und sie muss es auch sein für diese Kinder, die sie betreut, weil die Eltern sind ja ständig im Chaos und wissen nicht wohin mit sich.
Die sind auch nie da eigentlich. Also die Mutter kommt die Mutter kommt hin und wieder angeschäkert abends mal vorbei. Der Vater ist irgendwie ein richtiger, also der ist immer dauernd unterwegs als Arzt, entweder eben aus berechtigten oder aus vorgeschobenen Gründen. Sie ist halt der einzige Anker für das Aufwachsen dieser Kinder. Warum ich diese Szene, eine der lautesten Szenen auch, den Massaker, nicht mit reingenommen habe, weil trotzdem es auf sie alles einprasselt, so wie ihr ganzes Leben eigentlich auf sie einprasselt. Und in den anderen beiden Szenen bricht es mal aus ihr heraus. Du hast es richtig gesagt. Der Film ist ein ruhiger Film. Das liegt aber daran, dass die Hauptdarstellerin eine ruhige, geduldige Person ist, die sehr, sehr viel mit sich machen lässt. Also entweder halt in ihren, nennen wir es mal, häusliche Pflichten, dass sie einfach alles so mit Wohlmut annimmt. In der Auseinandersetzung mit diesem Fermin, mit diesem Martial Arts Dude da. Das ist also auch eine der skurrilen Szenen damit. Mit der Duschstange. Das war wirklich gut. Dauernd hast du sie eigentlich als so eine stoische Person, die alles erträgt. Das waren die einzigen beiden Momente, wo es aus ihr mal rausbricht. Das ist dann auch das Spiel von kleinen Gesten. Und du hast gesagt, ihre Hände, ich würde sogar fast ihren ganzen Körper nehmen, weil sie ist unglaublich klein. Ne?
Ja.
Auch ihr Gang, der spaziert viel mehr. Und egal von welcher Seite irgendeine Bitte von ihr, kannst du mir einen Tee machen, kannst du mir eine Schokolade bringen, kannst du das, kannst du dies machen. Sie nimmt es und trägt es gemächlich mit sich rum, bis zu ganz gewissen Punkten im Film.
Ja. Kommen wir mal auf die Duschstangen-Szene zu
sprechen. Ja, gerne.
Auch auf Fermin. Weil ich finde, das ist einer der interessantesten Figuren im Film. Das ist eine Sequenz, ich glaube, dass die Kamera wird nur draufgehalten, ne? Also da ist kein Schnitt. Es ist praktisch aus ihrer Perspektive gefilmt, ja, vom Bett aus.
Man muss generell sagen, die Kamera ist oft stoisch. Es gibt gemächliche Kamerafahrten, also die halt auf der Achse passieren. Und manchmal gibt es Frontalfahrten. Die Kamera nimmt sich an sich sehr zurück.
Es gibt auch nichts Vergleichbares mit dieser langen Sequenz oder berühmt-berüchtigten Sequenz aus Children of Men, für das Cuaron auch zu Recht bekannt geworden ist oder besser bekannt geworden ist. Das war ja absoluter Chaos und auch hinter der Schulter der Figur immer gefilmt. Hier ist das seitlich und die Kamera fährt dann praktisch mit, während die Figur vertikal durch die Straße läuft und meistens von der anderen Straßenseite auch gefilmt.
Du hast sogar in den Innenräumen dauernd Totalen, also wenn man das Totalen nennen kann, aber du hast den gesamten Überblick. Es sind wirklich Tableaus, die uns gezeigt werden.
Fermin ist splitterfasernackt in dieser Szene und führt dann praktisch so seine Künste vor mit dieser Duschstange und zeigt ihr so, was er als Martial Artist so drauf hat und verspricht ihr auch einiges in der Szene, nachdem er praktisch sehr viel von sich preisgegeben hat und ihr auch erzählt hat, dass seine Kindheit unglaublich schwierig gewesen ist, dass er drogenabhängig gewesen ist und dass er praktisch sich nur durch diese Kampfkunst praktisch retten kann oder beziehungsweise, dass er seine Rettung an dieser Kampfkunst festmacht.
Diese Kampfkunst wird in einem späteren Moment im Film nochmal in einen größeren Kontext gepackt, bei dem Truppenübungsplatz.
Ja.
Aber durch eine sehr intime Szene und durch eine doch sehr menschliche auch Handlung, weil er wird sie halt beeindrucken.
Ne? Ja.
Herausragend ausgesucht und unglaublich gut geschrieben. Das war jetzt vom Inhalt. Da sind wir uns, glaube ich, ziemlich einig.
Ja.
Kommen wir zur Darbietungsform und dabei zuerst zum Monochromen.
Wo ich zwischendurch echt irritiert war, weil ich mir vorstellen kann, ich meine, Mexico City in 1970-71 kann ich nicht miterlebt haben.
Aus vielzähligen Gründen, ehrlich gesagt. Der wichtigste ist, dass du noch nicht geboren warst, aber
ja. Das an erster Stelle. Man stellt sich vor, dass es doch relativ bunt gewesen sein muss. Und das hat mir dann an gewissen Momenten, vor allem die Aufnahmen der Stadt, hat mir das etwas gefehlt, weil ich diese Vielfalt und diese Pracht irgendwie sehen wollte. Vor allem außerhalb des Kinos, wo dann die Händler draußen sitzen und Waren verkaufen. Das alles in Schwarz und Weiß abzufilmen, war in diesen Sequenzen hat mich das irritiert, obwohl ich es in anderen Sequenzen absolut fantastisch fand. Die wirkliche Bekehrung kam für mich in der letzten oder vorletzten Szene am Meer, wo Cleo die zwei Kinder aus dem Meer rettet. Wie gesagt, es gab andere Momente, wo ich nicht davon überzeugt war.
Für mich war es eher positiv, dass der Film dann in Schwarz-Weiß war, weil ich vor allem das Licht irgendwie als eines der verbindenden Elemente betrachtet habe. Und das Licht spielt in diesem unglaublich sonnigen eine große Rolle und das wurde dann immer kontrastiert mit doch sehr ausgeklügelten Schattierungen innerhalb des Bildes, vor allem auch dann mit Dunkelheit. Und da fand ich das sehr stimmungsvoll. Und das hat sehr viel gegeben. Und deswegen war ich dann im Großen besänftigt sogar, dass der Film in Schwarz-Weiß ist, weil ich mag das ja eigentlich nicht so gerne, wenn Filme in Schwarz-Weiß sind heutzutage. Weil ich mir immer denke, das ist auf eine ganz gewisse Art und Weise Faulheit auch einfach, sich dann über auch Farbkonzepte oder sich um dann das Interieur Gedanken zu machen. Und du hast es ja richtig gesagt, ne? Wenn wir sagen, 70er Jahre stellt man sich alles so poppig bunt vor. Und die haben sich ja mit den Möbeln ja überhaupt gar keine einfache Aufgabe gemacht. Weiß nicht, ob du das auch gelesen hast. Der hat ja so viel Originalmöbel und so viel Originalautos dorthin gestellt und beschafft. Es ist dann die Entscheidung und die fand ich nicht so ketzerisch, wie ich es manchmal in anderen Punkten oder in anderen Filmen sehe. Schwarz-Weiß. Was viel wichtiger für mich wurde, da war ich selber auch von mir überrascht, war das Sounddesign.
Ja.
Und das fand ich wirklich ausnehmend gelungen. Das fängt schon in der allerersten Szene an, wo das Putzwasser und die Hundescheiße wegzuspielen in so Wogen kam und dann im Anschluss die Szene, wo sie im Haus das erste Mal rumläuft. Also die Alltäglichkeit von Sound wird in diesem Film unglaublich schön angepackt und präsentiert. Das fand ich herausragend. Also deswegen auch, wir reden mal von einem ruhigen und stillen Film. Das liegt daran, dass es auch vom Sounddesign in vielen Punkten ruhig, aber nicht stumm ist. Es offenbart sich da eine Fülle an Sound innerhalb von kleinen Tönen, ne, von alltäglichen Tönen. Man hört in den Film hinein. Das fand ich wirklich atemberaubend.
Mir fällt gerade auch eine Szene ein, wo sie Urlaub machen. Es ist Neujahr oder Weihnachten, glaube ich. Ich glaube, Neujahr ist es.
Die Kinder haben Bescherung.
Ah, da fängt dann praktisch ein Waldbrand an und man hört dann sehr gut das Knistern des Feuers. Alle laufen raus, um praktisch das Wasser aufs Feuer zu werfen. Und da steht einer inmitten dieses Chaos und singt dann besoffen vor sich hin. Und das ist unglaublich gut gemacht, weil man hört dann im Hintergrund das Knistern des Feuers, das Wasser, das dann praktisch draufgeschüttet wird, dann das Zischen, als das dann praktisch der Rauch entsteht und dann inmitten dieses ganzen Chaos singt der Typ einfach außerordentlich gut, obwohl er betrunken ist.
Ja, der hat auch dieses komische Kostüm da an. Ich kenne mich mit diesen mexikanischen Bräuchen nicht aus. Der hat irgend so ein Kostüm auch an.
Ja.
Der sieht aus wie ein Waldgeist in dem Sinne. Ja. Und was du gerade gesagt hast, bevor das Feuer ausbricht, du hast es Ich glaube, man hört das Feuer, bevor man es sieht. Man steht ja dann auf diesem Balkon und dann sieht man den Blick von Cleo, die rausguckt an den Horizont entlang, den nächtlichen Horizont. Man sieht eigentlich gar nichts, außer den erleuchteten Garten. Und dann hört man das Knistern und dann sieht man irgendwann diese Funken sprühen hinten, hinter den Bäumen.
Ja.
Der Ton ist für mich vorher gedacht, bevor das Bild entsteht.
Einfach auch ein unglaublich körperlicher Film, also der auch alle Sinneseindrücke irgendwie anspricht. Also dieses das Auditive, das Visuelle, aber dann auch ein Film, der, ich glaube, wir irgendwie arbeiten wir ganz kreuz und quer zurzeit oder gerade, weil ich wieder auf die Hundescheiße zurückkomme. Aber das ist eine physische Präsenz in diesem Film und eben diese Anfangsszene mit dem Wasser, wie du gesagt hast, das ist alles, es sind so viele Schichten, die da aufgemacht werden und die so eng miteinander verwoben sind auch.
Also es wirkt irgendwie auch assoziativ oder assoziativ und dissoziativ. Auch wieder, wie Erinnerung an sich auch funktioniert. Manchmal kommen Sachen zusammen, die so gar nicht passen, wie zum Beispiel ein Feuer und auf einmal sinkt ein Betrunkener dort und es sah auch ein bisschen aus wie so ein Spiel von Kindern, ne? Auf einmal sind da Horten von Kindern, die irgendwie alle so ein kleines Eimerchen bei sich haben und dann löschen. Wo man sich so denkt, bringt die scheiß Kinder in Sicherheit, so eine Art. Also das war so, what the fuck, was passiert hier gerade? Und das sah auch, irgendwie hat sich auch niemand so richtig drum geschert. Da manche Frauen standen sogar mit Gläsern und haben da gerade Weinchen getrunken nebenher. Das ist das Dissoziative, das ist das Zusammenbringen von verschiedenen Aspekten aus der Erinnerung heraus.
Dieses Dissoziative entsteht auch dadurch, dass diese Klassengesellschaft eben so funktioniert, dass die Frauen mit Weingläsern daneben stehen können, während die Arbeiter auf diesem Ranch, das ist ein Ranch eigentlich, die harte Arbeit leisten. Und das ist etwas, was immer mitschwingt bei diesem Film. Aber da holt Cuaron nicht so mit der Keule aus und sagt dann so, hey, hier ist Klassengesellschaft, sondern das wird so natürlich eingebunden und die kulturellen Referenzen, die er mit einbaut, deutet auch auf diese Vielschichtigkeit hin. Also dass das Kino gezeigt wird, dass der Fernseher gezeigt wird, wo eben diese popkulturellen Touchstones, diese popkulturellen
Wegmarker,
ja, gezeigt werden. Und zum anderen hast du dann diese Szene, wo die weißen, bourgeoisen Landbesitzer auf diesem Ranch sind und sinnlos mit der Pistole durch die Gegend feuern. Und das ist sehr deutlich auch für mich eine Referenz auch an Der Noir und Les Règles du Jeu. Ja. Les règles du jeu.
Die Spielregel.
Die Spielregel, genau. Ja. Machen wir es uns einfach.
Das ist ja auch so ein Running Gag zwischen uns beiden mit den Originaltiteln. Obwohl du dir immer einen abbrichst an Les règles du jeu. Immer. Also auch bei, als wir letztes Jahr Marienbad hatten. L'année dernière à Marienbad. Als wir da den besprochen genau, haben.
Für genau die gleiche Szene. Eben dieses sinnlose Ballern dieser oberen Mittelschicht, die anscheinend nichts Besseres zu tun haben, als mit der Waffe da über ein Feld zu feuern. Das ist ja Macht. Das ist die visuelle Vorführung, das ist die Performance von Macht. Wenn man sich die Pistole leisten kann, mit diesem tödlichen Werkzeug dastehen kann und einfach sinnlos verfeuern kann.
Mit allen Konsequenzen, die auch daran sich eigentlich da dann im Laufe des Filmes ja dann auch gesamtgesellschaftlich daraus entwickeln. Diese bourgeoise Blindheit. So, die Zeit läuft uns ein bisschen davon. Eigentlich müssen wir noch zwei Punkte ansprechen. Ich würde gerne auf Kino eingehen in diesem Film. Und zwar, eigentlich setzt Cuaron dem Kino hier auch eine Liebeserklärung, neben der Liebeserklärung für sein eigenes Kindermädchen. Er zeigt uns einen riesig großen Filmpalast, das Flimmern des Films und die Intimität zwischen den Zuschauern. Da gibt es zwei Paare, die sich küssen, ne? Und es zeigt uns auch so Mikrokosmos im Kino und das ist auch, also das hat was Zauberhaftes.
Es ist Intimität, aber auch Anonymität.
Es ist vielleicht auch Intimität aufgrund von Anonymität. Ne? Also das ist, ja. Das ist das Kinodispositiv. Ja, aber wo ist der Film nochmal gezeigt worden? Also hier Roma? Ja.
Nicht im Kino, also zumindest in den Staaten nicht.
Zuerst nicht in den Kinos. Darum geht's hier gerade. Also er macht eine Liebeserklärung an das Kino und verkauft seinen Film, also nicht nur er, auch Participant Media hat dann welche mitzureden als die Geldgeber, verkaufen das an den, wie nennt man das, den Antichristen des Kinos? Wollen wir so Netflix nennen eigentlich? Oh, weil meines Erachtens haben die diesen Titel verdient. Wenn man sich mal anguckt, wie ihre Praxis ist, mit Kinobetreibern zu verhandeln, kann man es ja nicht nennen, zu diktieren oder zu verwehren eigentlich.
Ja.
So. Weil warum dieser Film so eine Roadshow bekommen hat, in so einem Sinne, in ausgewählten Kinos gezeigt wurde. Ausgewählt deshalb, weil die meisten Kinobesitzer gesagt haben, fuck off, verpisst euch. Wir wollen eure, nicht mal Almosen, das sind ja Wer ist hier der Bettler, fragt man sich. Der Film wurde nur in 50 Kinos gezeigt in den USA. In 50. Damit kann der aber zu den Oscars zugelassen werden. Darum geht's.
Ja.
Das ist perfide. Das ist unglaublich perfide, was uns hier gezeigt wurde. Hinter dem Film. Der Film ist ein Spielball. Das ist ekelhaft auch einfach.
Ja, das ist eben auch für uns gewissermaßen auch eine Seltenheit, dass das ein Film ist, der es nicht verdient hat. Unser Film von letzter Woche, Mowgli, da haben sich die Teufelsadvokaten gefunden und sich gewissermaßen auch die Hand gereicht. Und hier ist das eher eine faustische Angelegenheit, die leider Gottes dieses Konflikt provoziert, von dem gerade die Rede ist. Schade eigentlich.
Ja, und ich finde es dann noch ein bisschen mehr schade, wenn dann selbst der Regisseur selber sagt, also am Ende ist es auch wieder Money-Business, ne? Es muss auch wieder reingespielt werden. Ist klar, die haben 20 Millionen geboten dafür, dass sie es zeigen können. Allein das ist schon 20 Millionen, schon 5 Millionen über den gesamten Budget gelegen. In dem Sinne ein Erfolg für die Macher. Dann gibt es die Meinung von Cuarón, der sagt, es ist schön, dass dieser Film überhaupt gezeigt wird und ein Publikum erreicht, dadurch Netflix, weil der Film ist schwarz-weiß, der Film ist original mit Untertiteln und der Typ zeigt uns keine Stars. Das stimmt doch nicht. Also den letzten Punkt habe ich auch so geschrieben. Das ist Hanebüchen, weil die Schauspieler sind größer als viele Stars, die wir haben. Und die anderen beiden Punkte haben doch Cuarón bisher auch nicht gestört. Also was soll das? So klar, Gravity ist ein anderer Film. So, also wenn es sich Leute erlauben können, im Kino zu laufen und einfach ihr Dings zu machen, dann sind es doch genau diese Leute. Das sind doch die großen Namen unserer Zeit. Wenn doch nicht mal die Chuzpe haben, zu sagen, nein, ich möchte, dass das im bestmöglichen Bild mit dem bestmöglichen Sound den Leuten präsentiert wird, dann sehe ich schwarz.
Nee.
Lirum Larum, Roma, ein toller Film, kapert euch Kinos und macht den vielleicht dort einfach selber an. nicht kapern, das ist nicht richtig, weil die Kinobetreiber, das sind sehr ehrenvolle Menschen, die müssen wir alle unterstützen. Oder macht einen Streik von Netflix oder so, keine Ahnung.
Kauft man sich die DVD oder gibt es das überhaupt noch?
Also ich habe immer noch DVDs und kaufe mir immer noch welche, aber also
Blu-ray. Ich meine, gibt es Roma auf DVD, ist die Frage.
Das ist die große Frage an sich, weil wenn Netflix schon so geizig genug ist, überhaupt eine Woche lang, bevor der Film veröffentlicht wird auf ihrer eigenen, auf Netflix, die Premiere ist ja dann auf Netflix und die geben überhaupt keine Schonfrist für die Kinos, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass für die Home-Entertainment-Markt, also das ist ja eigentlich sich selber ins Fleisch speisen, weißt du, wenn der Streaming-Anbieter sagt, Home-Entertainment sind nicht wir, sondern diese runden Scheibchen, die ihr euch irgendwo reinsteckt. Also das ist ja Blödsinn.
Also, wir besprechen jetzt erstmal eine Weile kein Netflix-Film mehr. Ihr seid so? Dann geschont.
ist das ein Versprechen oder?
Das ist jetzt ein unilateral decision.
Okay, wunderbar. Sehr gut. Bin ich dafür. Das war auch ein kleiner Netflix-Overload, ehrlich gesagt.
Nee.
Und wir gehen auch ein bisschen die Hasstiraden aus, muss ich sagen, weißt du? Ich hab die jetzt alle verfeuert in zwei Folgen.
Mal gucken, ob das auch für den nächsten Film hält. Wir besprechen nächste Woche Revenge, einen französischen Thriller.
/ Rape, / Revenge, / ja, irgendwie auch Pop-Up-Film, also irgendwie alles.
Ja, wir besprechen den für unseren Genre-Blog nächste Woche und ich freue mich.
Wird toll.
Ich denke.
So, adieu.
Ciao.
What do you want? You want the moon? Just say the word and I'll throw a lasso around it and pull it down. Hey, that's a pretty good idea. I'll give you the moon, all right?
Just shut up. You had me at hello. Hello?
You should be kissed and often, and by someone who knows how.
I'm also just a girl. Standing in front of a boy. Asking him to love her.